Dann fangen wir doch gleich mal an. Und zwar mit dem heutigen Vortrag von mir, Multicloud mit Terraform, eine Einführung. Ich bin Martin Gründer, ich bin Consultant bei der Attix AG und heute mit dem Vortrag möchte ich so ein bisschen näher bringen, was ist Terraform überhaupt, wie funktioniert es, wie funktioniert da der Einstieg und wie kann das helfen, quasi eine Multicloud-Umgebung hochzuziehen, also Infrastruktur über mehrere Clouds bzw. Cloud-Provider. Zwei Folien noch zu mir und zu Attix. Ich versuche es kurz zu halten. Genau, Attix AG, wir sind ja auch verstehend mit einem Stand. Wir bezeichnen uns eben selber als Open Source Linux Company. Wir kümmern uns also um die Automatisierung in und ums Rechenzentrum, Linux-Basis. Wir haben da unser Inhouse-Tool in Ocarino dafür, kümmern uns aber auch viel um Themen wie Puppet, SaltStack, Ansible, also Configuration Management und eben auch, was immer großer Punkt ist, ist sowas wie Container, Docker, Kubernetes, Ranger, OpenShift, das Ganze. Wen es interessiert, gerne mal auf die Homepage schauen. Zu mir als Person, ich bin eben Consultant im Linux-Bereich, also im Bereich der Administration, aber auch Configuration Management, also da vor allem Puppet und Ansible. Und arbeite mich eben auch immer mehr ein in die Themen Cloud, da primär eben AWS, Hetzner und Azure und mit der Thematik Infrastructure as Code, dazu später auch noch mehr. Und da möchte ich jetzt gern eben in meinem Vortrag ein bisschen was zum Thema Multicloud mit Terraform sagen. Zum Aufbau, ich möchte mal erst noch allgemein ein paar Punkte abhandeln. Was ist Multicloud überhaupt? Was ist die Problematik dabei? Wie kommt es dazu? Dann eine Übersicht gebe über Terraform, dass jeder, der sich das auch gerne selber mal aneignen möchte, dann einen guten Start damit hat und schon mal die wichtigsten Prinzipien damit kennt. Und dann möchte ich noch zwei einfache Beispiele zeigen, die man mit Terraform hochziehen kann, auch gerne selbst. Und zwar einmal eine Azure VM einfach starten und den DNS managen mit Route 53 von AWS und eben dann noch zeigen, wie man mit Terraform eine Side-to-Side-VPN-Verbindung zwischen dem Azure und im AWS-Subnet hinbekommt. Genau, dann möchte ich auch gleich starten mit dem Thema Cloud. Und dann natürlich die erste Frage, warum sollte man sich überhaupt mit der Cloud auseinandersetzen? Also warum sollte ich im Endeffekt einem Anbieter die Verwaltung meiner Infrastruktur, meiner Betriebssysteme, meiner Services überlassen? Warum sollte ich da in die Cloud gehen? Gibt es mehrere Gründe dafür. Natürlich ist das Ganze sehr flexibel. Das bedeutet, man kann sehr schnell seine Infrastruktur anpassen, Dinge ausrollen, auch mal ausprobieren. Man ist damit auch sehr agil, also kann auch schnell reagieren, kann eben auch auf Last relativ gut reagieren, weil die Provider auch natürlich da ihre Lösungen dazu anbieten. Man kann auch das Ganze hochverfügbar machen. Da gibt es auch normalerweise immer vorgefertigte Lösungen dafür, ob es jetzt ist für Azure, AWS oder Google. Also falls das Thema Ausfallsicherheit eine Rolle spielt, sollte man da immer mal einen Blick drauf werfen. Und natürlich der Kostenfaktor. Ist ganz klar, wenn ich mein Szenario so designen kann, sinnvoll designe, dann sollte ich eigentlich auch immer eine Kostenersparnis damit erzielen können. Was gibt es jetzt da für Szenarien beim Thema Cloud? Ich habe da mal so die vier typischen aufgezeichnet. Das erste ist eigentlich kein Cloud-Szenario. Das bedeutet nämlich, On-Premise bedeutet einfach, ich bleibe mit meiner Infrastruktur in meinem eigenen Daten-Rechenzentrum, lager gar nichts in die Cloud aus. Demgegenüber steht natürlich das reine Cloud-Szenario. Das bedeutet, ich lade meine gesamte Infrastruktur bei einem Anbieter und arbeite nur damit. Dann, was halt sehr oft der Fall ist, sind eben so Hybrid-Szenarien. Das heißt, dass man eben einen Teil seiner Infrastruktur, Rechner, Services eben bei sich vor Ort hat, bei seinem eigenen Datenzentrum und einen Teil davon in die Cloud auslagert. Das kann Kostengründe haben, das kann aber auch sicherheitsrelevante Gründe haben, dass man zum Beispiel bestimmte Dinge bei sich vorrätig halten muss, die man nicht in die Cloud ausliefern darf. Dann gibt es eben noch das Multicloud-Szenario. Das bedeutet eben, dass man seine Infrastruktur, seine Services, seine Server eben auf mehreren Clouds aufteilt und eben auch damit mehreren Anbietern oder Providern arbeitet. Dazu noch ein Wort. Die Frage ist jetzt natürlich, was bringt es einem? Reicht mir denn nicht eine Cloud? Und da ist die Antwort, es kommt drauf an. und zwar auf das Szenario, das man hat. Es gibt nämlich sehr gute Gründe, dass man Multicloud gehen kann. Das kann zum einen damit zusammenhängen, dass man eben vielleicht schon bei einem Provider war und man jetzt einen neuen nutzen will, weil der einfach ein Angebot hatte, das der alte so nicht hatte und dass man da eben jetzt auf neuere Services angewiesen ist und die eben mitbenutzen will. Und dann ist man schon eben Multicloud. Es kann auch sein, dass man eben von einer Cloud in die andere migrieren will. Auch da hat man natürlich in einem Zwischenstadium, ist man da in mehreren Clouds unterwegs. Es können auch rechtliche Vorgaben geben, die vielleicht ein Provider erfüllen kann, die der andere nicht erfüllen kann. Wenn man irgendwelche Services in privaten Cloud nutzt, ist man eigentlich auch per se Multicloud per Definition. Und natürlich kann es einfach sein, dass ein Provider jetzt plötzlich billiger ist in manchen Bereichen als der andere und dass man das eben mitnehmen will. Jetzt hat man gesehen, es gibt gute Gründe für Multicloud. Es bringt natürlich auch Probleme, weil in dem Moment, wo ich jetzt bei mehreren Cloud-Anbietern bin, muss ich ja irgendwie den Überblick behalten. Das heißt, jeder dieser Provider bringt eigentlich so sein eigenes Toolset mit, wie man damit interagieren kann mit seinen Services, mit seinen Angeboten. Ich muss das jetzt alles im Blick behalten. Ich muss auf Änderungen reagieren, wie meine Infrastruktur durchmacht, was ja in der Cloud sehr schnell und häufig passieren kann. Und ich muss generell irgendwie den Überblick über meine Infrastruktur behalten. Jetzt ist die Frage, wie kann ich denn diese Probleme lösen, wenn ich die Vorteile von Multicloud mitnehmen will? Und da gibt es eben ein Prinzip, das nennt sich Infrastructure as Code, das da an der Stelle helfen kann. Und der Gedanke daran ist, okay, ich umgehe diese ganzen Probleme oder löse diese ganzen Probleme, indem ich das natürlich einfach nicht mehr manuell verwalte. Sondern was ich stattdessen mache, ist, ich schreibe mir also einen Code oder Dokumentation, die meine Infrastruktur beschreibt, also dass ich das Ganze jetzt deklarativ eben angehe. Und zum Schluss möchte ich einfach ein Tool haben, ein Programm, eine Lösung, die mir diese Dokumentation eben übersetzt in meine Infrastruktur. Und die Vorteile, die man dann eben damit hat, ist, okay, ich habe eine Dokumentation, das bedeutet, es ist ganz deklarativ, es ist nachvollziehbar, es ist vollständig. Das heißt, ich habe nicht mehr diese Problematik, dass ich an 10 Ecken oder Enden irgendetwas, versteckt habe, vielleicht auch händisch, sondern dass ich das jetzt eine Quelle der Wahrheit habe, die ich benutzen kann. Und sobald das eben auch eindeutig beschrieben ist, kann ich das Ganze eben auch automatisiert ausrollen. Und da kommt eben Terraform ins Spiel. Terraform ist ein Open-Source-Tool von HashiCorp. Und es ist eben genau dafür da, diesen Prozess des Ausrollen und Umsetzen von Code in Infrastruktur zu übernehmen. Wie funktioniert das Ganze? Naja, Terraform nutzt dafür eine Vielzahl von sogenannten Providern. Und die enthalten eben genau die Informationen dafür, wie man vom Code in die Infrastruktur kommt, im Endeffekt die Informationen, wie Terraform mit den APIs der einzelnen Anbieter interagieren muss, um das zu ermöglichen. Wie sieht denn so ein Workflow theoretisch aus? Naja, ich muss zuerst mal meine Infrastruktur beschreiben. Also ich muss zuerst einen Code schreiben, der das Ganze darlegt. Dann kann ich meine Infrastruktur planen. Da gibt es auch den Terraform Plan-Befehl dafür, der eben mir dann ausspuckt, was Terraform alles machen würde. Und zum Schluss, wenn ich damit zufrieden bin mit diesem Output, kann ich das Ganze eben applyen, anwenden und meine Infrastruktur hochziehen. Das Ganze ist natürlich dann auch nicht in Stein gemeißelt. Ich kann eben dann Änderungen am Code hinzufügen und das Ganze dann eben in Zyklen durchmachen. Dann kann ich schauen, was würde Terraform ändern an meiner Infrastruktur und eben das Ganze erneut ausrollen, wenn ich damit zufrieden bin. Und dann, wenn ich zum Schluss mit allem fertig bin und meine Infrastruktur nicht brauche, kann ich das Ganze sogar mit Terraform meine Server, meine Services, Datenbanken, was auch immer ich da habe, abreißen. Wie funktioniert das Ganze jetzt intern bei Terraform? Naja, Terraform liest diese Ressourcen aus einem eigenen Fileformat aus. Das sind diese TF-Dateien, da zeige ich nachher dann Beispiele. Und in denen werden eben diese einzelnen Elemente der Infrastruktur beschrieben. Wie kann sowas aussehen? Das wäre hier mal gezeigt, bevor sich jetzt jemand beschwert. Ja, ich würde keinem empfehlen, im praktischen Betrieb ein RSA-Key von der Länge zu verwenden. Aber es ist jetzt hier mal als Beispiel drin. Da wird eben gezeigt, wie man so einen RSA-Key anlegen könnte mit Terraform, wie so ein ganz kurzer, knapper, prägnantes Terraform-Datei aussieht. Da hat man eben dieses Keyword Resource. Das sagt eben Terraform, leg mir eine Ressource an. Dann kommt im zweiten Schritt, welche soll das sein? Das soll eben ein TLS-Private-Key sein. Und dann im dritten Satz, wie heißt die ganze Ressource? Das ist hier einfach das. Ich nehme gerne immer das als Namen hierher. Das ist, wenn man immer nur eine Ressource davon hat, dann findet man das sehr schnell wieder. Und dann in Klammern werden die entsprechenden Parameter übergeben. In dem Fall, es soll ein RSA-Key sein von der Länge. Und das ist alles, was Terraform im Endeffekt braucht, um diesen Key anzulegen. Jetzt ist natürlich so, wenn man eine Infrastruktur aufsetzt, hat man ja Dinge, die aufeinander aufbauen. Also man braucht vielleicht zuerst Datenbank, dann Webserver etc. Also man möchte das Ganze in einer bestimmten Reihenfolge machen. Wie funktioniert denn das bei Terraform? Im Endeffekt ist Terraform hier in der Lage, anhand von Abhängigkeiten zu anderen Ressourcen die Reihenfolge selbst zu bestimmen. Und das ist natürlich sehr praktisch. Einfaches Beispiel, ich möchte jetzt irgendwie so einen TLS-Key anlegen und dann anschließend das Ding vielleicht noch lokal bei mir in einem File ablegen, damit ich mich gleich irgendwo per SSA einloggen kann auf einem Host. Dann kann ich das eben mit Terraform ganz einfach machen, indem ich eine zweite Ressource definiere, so ein Local-File in dem Fall. Und das soll eben Public Key heißen. Und dann kann ich sagen, okay, nehme mir als Inhalt, das ist hier dieses Content, nehme mir als Inhalt eben aus der vorherigen Ressource, aus diesem TLS Private Key namens this, den Public Key Teil raus. Und dann schreibt man das in die Datei mit dem File-Namen unten. Und dann wird Terraform zuerst den Key erzeugen und dann in das File schreiben. Eine wichtige Sache, die man sich noch klar sein muss bei Terraform, wenn man damit anfängt, ist, Terraform merkt sich die Infrastruktur, die es ausrollt. Wie funktioniert das Ganze? Naja, Terraform legt da diese TF-State-File an und in dem werden eben alle Informationen über die Infrastruktur hinterlegt. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas an der Infrastruktur nicht mehr so ist, wie man es haben wollte und man es wieder auf den Standardzustand zurücksetzen will, kann man einfach wieder ein Terraform drüber draufen lassen mit Apply und Terraform wird all das ändern, was von diesen Infrastrukturen abweicht, die man definiert hat. Das heißt, man kann das Ganze dann auch sozusagen interaktiv wieder anpassen lassen und auch dann natürlich zum Schluss mit den Informationen einmal komplett abreißen, wenn man möchte. Hier ein Wort der Warnung an der Stelle. Dieses Terraform State-File ist natürlich sehr wichtig. Wenn man da mit Terraform arbeitet, muss man eben gucken, dass dieses State-File ordentlich aufbewahrt wird. Das heißt, jeder, der das benutzt, immer gucken, wie ist der Zugang dazu, kann nur ich drauf zugreifen oder die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Sprich, Zugang beschränken, idealerweise verschlüsseln und am besten Fall natürlich, wenn man im Team zusammenarbeitet, irgendein Backend benutzen. Da gibt es einen ganzen Satz an Backends, die man hier hernehmen kann. Persönlich arbeite mit dem von GitLab, wo man dieses State-File eben aufbewahren kann, aber es gibt es auch für S3-Buckets, für Console, also auch für die ganzen HashiCorp-Tools und so weiter. Bitte immer benutzen. Genau. So viel zur grundsätzlichen Funktion, wie Terraform funktioniert. Und da möchte ich jetzt eigentlich gleich schon mit einem Beispiel anfangen. Entschuldigung, war das eine Frage? Gut. Dann möchte ich nämlich gleich noch mit einem Beispiel anfangen, mit einem einfach, um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar möchte ich hier zwei Dinge tun. Ich möchte auf der einen Seite Azure benutzen, um da eine Virtual Machine zu starten. Und auf der anderen Seite möchte ich von AWS benutzen, um eben da den DNS zu managen, dass man sich dann nachher auch via FQDN auf der Maschine einloggen kann via SSH. Okay, was braucht man dafür? Naja, zunächst mal braucht man eine Resource Group in Azure, in der man quasi seine ganzen Elemente gruppieren kann. Dann braucht man ein virtuelles Netzwerk, also das Netzwerk, in dem man dann die Maschine deployen möchte, ein Subnet da drin. Da kommt dann die Virtual Machine rein. Die soll ein Netzwerkinterface bekommen mit einer Public IP, dass sie quasi auch von außen erreichbar ist über diese IP. Und diese IP soll dann anschließend genommen werden, um eben diesen Eintrag, diesen A-Record in Route 53 zu erstellen, um sich dann nachher mit der Maschine verbinden zu können. Dafür werden gleich lokal noch ein paar SSH-Keys erzeugt und auf der Maschine automatisch mit abgelegt, dass wir uns da einloggen können. Und für Bequemlichkeit lasse ich mir auch gleich noch einen SSH-Config-File rausschreiben. Genau, also hier nochmal zusammengepasst, was man alles für dieses Szenario benötigt. Sprich, man braucht die SSH-Keys, man braucht ein virtuelles Netzwerk in Azure, man braucht eine Resource-Group in Azure, wo man das Ganze natürlich rein deployen kann, ein Subnet, die VM selber, das Netzwerk-Interface, die Public Key und dann zum Schluss auf AWS den A-Record. Und damit sind wir eben schon formal auf zwei verschiedenen Providern unterwegs, eben auf Azure und auf AWS. So, und dann möchte ich tatsächlich auch gleich hier einmal reinspringen und dann eben zeigen, wie das Ganze aussieht. Okay, die Terraform State Files werde ich schon mal nicht zeigen, weil da stehen die ganzen Credentials drin, die möchte ich jetzt nicht rausgeben, aber ich möchte mal einen Blick werfen in die, nehmen wir es lieber gleich schön, in die Providers. Terraform muss ja irgendwoher wissen, wie kann ich denn diese Ressourcen, diese VM, dieses Subnet und so weiter anlegen in Azure? Oder wie kann ich diesen A-Record anlegen in AWS? Diese Informationen sind ja in sogenannten Providern enthalten. Die muss ich Terraform erst einmal bekannt machen für das jeweilige Projekt, was ich habe. Welche Provider braucht es denn dafür? Naja, und in dem Fall ist es halt eben einmal der Azure und einmal ein AWS-Provider, den wir brauchen. Und das wird hier erstmal in der Datei angelegt. Und zwar funktioniert das so, das ist einmal das Keyword Provider, dann der Provider-Namen und die entsprechende Config, die man noch haben möchte damit. Und hier ist einmal eben der Azure und der AWS-Provider. Ich nehme hier noch zwei weitere her. Und zwar ist es noch der Provider Local, um eben lokal bei mir auf der Maschine noch Files ablegen zu können. Und TLS fürs Erzeugen der Keys, die ich nachher haben möchte. Das sind einfach noch zwei weitere Provider hier. Ich werde hier oben eben auch nach Best Practice noch festlegen in diesem Terraform-Block, welche Version ich da gern hätte. Nicht, dass jetzt hier kurz vor meiner Präsentation noch eine neue Version rauskam. Ich fahre ein Update und plötzlich hat sich irgendwas an der Syntax geändert. Das wäre ungünstig. Deswegen hier einmal noch die Version gepinnt. Und das ist quasi das, was Terraform braucht, um nachher die ganzen Ressourcen anzulegen. Das war es schon dazu. Ich habe hier noch zwei weitere Dinge reingepackt. Das ist einmal die Information zur Resource Group und einmal zur Zone in Route 53, wo ich eben den Record deployen möchte. Das sind beides Informationen, die sind schon vorhanden, die möchte ich nur mit Terraform auslesen. Und dafür benutze ich eben Data, diese Ressource Data, und sage einmal, okay, das eine ist eine Azure Resource Group namens this und die möchte ich auslesen mit diesem Namen. Und das gleiche mache ich für die Zone, die nenne ich auch this für Route 53 und die soll diesen Namen haben. Jetzt sieht man schon, jetzt steht da irgendwas beim Namen drin von var. Und dann eine ewig lange Bezeichnung. Das sind sogenannte Variablen in Terraform. Die habe ich reingepackt in die Variables.tf. Schauen wir mal kurz. Und zwar kann man Variablen quasi mit einem Default füllen bei Terraform oder man kann sie beim Ausformen von Terraform auch zum Beispiel über die Kommandozeile ändern. Das ist immer dann sinnvoll, wenn man irgendwelche Terraform-Code schreibt, der eben auch von anderen benutzt werden kann, die dann zum Beispiel nicht meine Resource-Demo-Group hier haben. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel den Namen von meiner Resource-Group hier mal als Variable angelegt. Dann sage ich einfach Variable Resource-Group-Name. Die kann ich nennen, wie ich will, diese Variable. Und dann eben sagen, was ist es für ein Typ, was ist der Default-Wert und noch eine kurze Beschreibung dazu packen. Jeder, der das dann vielleicht nachher selber benutzen möchte, kann eben das relativ fix mit seinem eigenen Wert überschreiben. Selbiges mache ich eben auch hier für die Zone oder noch für so ein paar Sachen wie zum Beispiel, in welcher Region möchte ich ihn deployen in AWS. Da bin ich die Frankfurter Region und so weiter und so fort. Genau, ich könnte noch den SSH-Keyname nachher ändern. Da kann man eben solche Spielereien machen. Und dann sehen wir uns doch jetzt im nächsten Schritt mal an, wie solche Ressourcen aussehen. Das ist das Beispiel, was ich vorhin gezeigt habe, nämlich das Anlegen der SSH-Keys, die nachher auf der VM deployed werden sollen. Der eigentliche Key wird hier oben erzeugt als Ressource. Und dann werden eben zwei Files geschrieben, einmal für den Public und einmal für den Private Key. Und als Pfad packe ich hier ein paar Variablen mit rein. Es gibt ein paar Variablen, die sind bei Terraform vordefiniert, unter anderem den Pfad, in dem es ausgeführt wird. Das heißt dann einfach path.root. Und ich nenne noch den Filenamen, den lese ich von meiner eigenen selbstdefinierten Variable ein. Und dann wird mir eben dieser SSH-Key, wenn ich Terraform ausführe, erzeugt und abgelegt. Und dann für Bequemlichkeit lasse ich mir diese ganzen Keys und Namen, die dann alle erzeugt werden, während waren, noch in den SSH-Config-File schreiben. So, dann gehen wir jetzt mal zum Eingemachten, nämlich zum Anlegen der Infrastruktur. Und dieses File enthält jetzt, das ich jetzt hier zeige, alles, was dafür eigentlich nötig ist. Das ist der Kern des Ganzen. Wir haben gesagt, für diese VM braucht man erstmal eine Public IP, um ranzukommen. Dann kann man genau das anlegen, nämlich eine Resource namens Azure RM, Public IP, und die nenne ich das. Der weise ich noch einen Namen zu, in dem sie dann in der GUI in Azure auftauchen soll, sage, welche Resource Group ich dafür benutzen möchte, wo die reingepackt wird, in welche Location, und ich sage, es ist eine statische IP. Und das ist alles, was ich brauche, um Terraform zu sagen, dass es eben diese IP benutzen soll. Dann kann ich weitermachen. Jetzt habe ich die IP. Jetzt kann ich mal sagen, okay, leg mir mal das virtuelle Netzwerk an, wo das Ganze reinkommen soll. Also sage ich Azure RM, Virtual Network, das. Gleiches Spiel. Ich muss wieder eine Location mitnehmen. Ich muss wieder eine Resource Group Name angeben. Und dann muss ich eben den Address Space mit angeben, also welches Netz darf es denn sein, das ich anlegen möchte, und ihm noch einen Namen geben. Subnet funktioniert ganz genauso. Da muss ich natürlich den Seider vom Subnet mit angeben. Und jetzt bin ich schon so weit, dass ich das Netzwerk, Subnet und die IP habe. Dann kann ich mich jetzt schon um die Teile kümmern, die ich eben für die VM noch brauche. Das ist einmal das Netzwerkinterface. Das ist hier definiert in diesem Block, diesem ganzen Block hier. Wie funktioniert das? Eben wieder Resource Group Name rein, Location, Name. Und jetzt kann ich eben die IP-Konfiguration mitnehmen und sage, mir für das Ding soll eben eine Public IP bekommen. Und zwar die, die ich vorher definiert habe. Und dann sage ich eben Public IP Address ID ist Azure RM, Public IP. Wir haben die vorher DIS genannt. Und wenn sie deployed ist, kriegt die eben eine ID. Dann sage ich Punkt ID. Gut, nachdem ich das jetzt habe, fehlen eigentlich nur noch zwei Dinge. Erstmal die VM selber zu deployen. Das wird jetzt natürlich der größte Block hier. Das sage ich jetzt Azure RM Linux Virtual Machine DIS. Sag, wie soll sie denn heißen? Wo soll sie denn hinkommen? Welche Größe soll sie haben? Was sollen der Admin-Username sein? Und dann weise ich eben das Netzwerkinterface zu, was ich vorher definiert habe. Pack noch die SSH-Keys mit rein. Das kann ich hier an der Stelle machen, die ich vorher erzeugt habe. Konfiguriere noch ein bisschen die Platte, sag noch, welches Image das Ganze benutzen soll. Ich nehme jetzt hier mal Ubuntu 20.04, okay, nicht das Neueste, aber noch Long-Term-Support, und bin fertig mit meiner VM. Das heißt, nachdem die erzeugt ist, ist das Einzige, was ich noch machen muss, eben noch den Record anzulegen. Wie geht das? Naja, ich sage jetzt AWS Route 54 Record this. Sage, in welche Zone es rein soll, sagt, welchen Namen das Ding haben soll. Dann nehme ich einfach den Namen, den meine Linux-Maschine bekommen hat, dass es ein A-Record ist, eine D-Time to Live. Und ich schreibe jetzt hier eben die IP rein, die Public IP, die ich vorher meiner Maschine zugewiesen habe. Und damit bin ich fertig. Jetzt gibt es natürlich ein kleines Problem. das Ganze zu deployen, dauert natürlich eine gewisse Zeit. Das wollte ich jetzt hier nicht im Vortrag quasi die komplette Deployment machen, aber ich zeige mal, wie das Ganze aussieht, wenn es durchgelaufen ist. Ich kann jetzt nämlich hier sagen Terraform Plan und einfach mal von Terraform ausgeben lassen, was eben gerade an meiner Infrastruktur zu tun ist. Und es sagt mir eben hier, die Infrastruktur habe ich gerade ausgelesen, es ist alles da, was da sein sollte. Das heißt, ich habe hier die Information zurückgekriegt, okay, es ist alles deployed und es hat alles den Stand, den es haben soll. Das heißt, ich kann hier zufrieden sein, ich brauche kein Apply, alles hat beim Ausrollen so funktioniert, wie es sein sollte. Und ich kann jetzt meine Infrastruktur mal testen. Und das werde ich auch tun, indem ich hier mal in das Verzeichnis reingehe, wo es meine SSH-Keys abgelegt hat. Da sind jetzt eben Public und Private Key drin. Und ich schaue jetzt mal hier in meinen SSH-Config-File. Und da sehe ich eben, es gibt hier zwei vorkonfigurierte Hosts. Ich kann mich einmal mit der IP einloggen oder eben mit der FQDN. Und ich werde das jetzt einmal tun. Kopieren wir uns das gleich mal. So. Und kann eben sagen, benutze mir das Config-File. Versuch dich mal via IP auf meiner VM einzuloggen. Und schon bin ich drauf. Also ich sehe, die VM wurde auch deployed mit der Public IP, die da drin stand. Und ich komme da drauf, kein Problem. Das ist natürlich die Frage, wie sieht es denn mit dem FQDN aus? Da sieht man natürlich, ich habe das Ganze vielleicht schon mal vorhin getestet und jetzt beschwert er sich hier, dass ich ihm natürlich... Immer wenn man hier mal demonstriert, sorry. So, ich kopiere das mal einmal kurz raus. Paste das rein. So. Neuer Fingerprint. Jetzt hat. Genau, also man sieht, ich kann mich jetzt auch via FQDN einloggen. Das heißt, auch von AWS-Seite hat das funktioniert mit dem A-Record. Ist kein Problem hier. Und das ist eigentlich schon das simpleste Beispiel, um eben Multicloud zu arbeiten. Ist jetzt natürlich ein sehr einfaches Beispiel. Jetzt möchte ich mal das auch ein bisschen komplizierter machen im nächsten Schritt. So. Hier habe ich natürlich noch ein paar Sachen mitgebracht, falls die Netzwerkverbindung nicht geht. Aber braucht man hier nicht die Folien. Das heißt, ich springe jetzt gleich mal zum zweiten Szenario. Das baut im Endeffekt jetzt auf dem ersten auf, aber jetzt soll es komplizierter werden. Und zwar möchte ich jetzt einrichten eben eine VPN Side-to-Side-Connection zwischen einem Azure und einem AWS-Subnet. Und da möchte ich jetzt zwei Hosts rein deployen, einmal auf Azure, einmal auf AWS-Seite und eben dort jetzt eine VPN-Connection ermöglichen darüber, dass sie sich eben lokal verbinden können. Was braucht man dafür? Naja, auf Azure-Seite sieht das Ganze jetzt noch genauso aus für die VM wie vorher. Genau, das heißt, auch hier werde ich wieder ein Subnet haben, in dem eben meine VM sitzt mit dem entsprechenden Netzwerkinterface und der entsprechenden Public IP. So weit, so gut. Und genau das Gleiche, das Pendant dazu, möchte ich jetzt eben auch auf AWS-Seite aufziehen. Das heißt, auch da wieder das entsprechende Subnet mit der VM drin. Das Ding soll bitte eine Elastic IP bekommen, was Pi mal Daumen das Pendant ist von der Public IP in Azure. Ich hoffe, da stört sich jetzt keiner dran. Und dann möchte ich eben auch hier in diesem Subnet in AWS noch ein Internet-Gateway anlegen, dass eben diese Maschine in dem Subnet auch von außen erreichbar ist, beziehungsweise selber ins Internet kann und noch ein paar Security-Rules anlegen und ein Routing-Table. Soweit so gut. Also im Endeffekt genau das Pendant auf Azure-Seite. Was kommt neu dazu auf Azure-Seite? Naja, ich brauche ja im Endeffekt jetzt ein VPN-Gateway. Dafür lege ich jetzt ein neues Gateway-Subnet an, in das das Ganze reinkommt, und zwar das sogenannte Virtual Network Gateway bei Azure. Das bekommt eine Public IP, damit es auch von außen erreichbar ist, und das soll eben die VPN-Verbindung von Azure-Seite aufbauen. Wie sieht es auf AWS-Seite aus? Naja, da gibt es das sogenannte VPN-Gateway. Das bekommt eine Elastic IP, damit es von außen erreichbar ist, die sich eben nicht ändert. Und zwischen diesen beiden Gateways möchte ich dann eben meine Verbindung aufbauen. Genau, also nochmal zur Übersicht. Es soll also quasi eine Linux-VM im Azure-Subnet 10.0.1.0 angelegt werden und eine Linux-VM im AWS-Subnet in 10.10.1.0. Und dann möchte ich zwischen beiden eben eine Side-to-Side-Connection einbauen. Und es soll nachher möglich sein, die Maschinen zu pingen, also ICMP soll funktionieren, und ich möchte den Port 22 offen haben, also via SSH von der einen auf die andere Maschine lokal rüberkommen. Was brauche ich dafür? Naja, das Setup in Azure ändert sich nicht viel für die VM. Das sind dieselben Elemente, bloß eben mit anderen Netzwerksegmenten. Auf AWS-Seite für die VM braucht man eben eine Virtual Private Cloud, also ich sage mal der große Container, das große Netzwerk, dann das Subnet, eine Elastic IP. Wir brauchen Internet Gateway, damit man nachher auch die Maschine von außen erreichen kann. Die VM selber, das wird eine EC2-Instance sein, das kleinste, was es gibt für Demo-Zwecke, da reicht eine T2 Micro. Man wird natürlich die SSH-Keys draufpacken, die muss man vorher einmal hochladen zu AWS. Und ganz wichtig an der Stelle noch, man muss auch noch die Security Group definieren, die eben nochmal Inbound- und Outbound-Traffic zu der VM beschränkt. Und da werde ich jetzt aus Einfachheitsgründen einfach den Traffic komplett zulassen. Für den Demo-Zweck ist das okay, für praktische Anwendung natürlich nicht, aber hier drücken wir mal ein Auge zu. Genau, für das VPN-Setup von AWS-Seite braucht man natürlich das Gateway und die Elastic IP und eine Routing Table, um den Traffic auch richtig zu routen. Das ist die Frage, was braucht man da auf Azure-Seite? Dann nimmt Azure uns ein bisschen was ab, da werde ich einfach das Standard-Routing von Azure benutzen, das heißt, da muss ich nicht selber noch irgendwie eine Routing Table definieren. Ich brauche ein Virtual Network Gateway und ein Gateway Subnet. Und die eigentliche Verbindung wird dann ganz am Ende geschlossen zwischen beiden. Und zwar muss ich dafür noch sogenannte Azure Local Gateways erzeugen, beziehungsweise AWS Customer Gateways. Das sind nichts anderes als die Verbindungsinformationen, die die Gateways brauchen, zueinander nochmal in, ich sag mal, Boxen abgelegt. Gut. Und das Ganze habe ich auch hier einmal dann vorbereitet. Ich gehe mal hier raus. Denn so ein Gateway zu deployen kann bis zu 45 Minuten dauern. Da habe ich leider jetzt nicht die Zeit dafür. Und ich glaube auch nicht, dass jemand hier so lange warten möchte. Guter Punkt. Guter Punkt. So. Genau. Hier habe ich das Ganze jetzt mal noch ein bisschen anders da aufgeteilt, von den Dateien her. Gehen wir mal nochmal hier durch. Ich möchte nochmal ein paar Zeilen zeigen. Zunächst mal hier unser Azure TF. Gucken wir mal rein, dass ich hier auch keinen Unsinn erzähle. Ich habe hier wieder die Public IP, das Virtual Network, Subnet, Network Interface, die Maschine selber. Und natürlich jetzt keinen Eintrag mehr zu Route 53. Also sprich, auf der Seite für die VM-Deployment ändert sich nicht viel. Das VM-Deployment auf AWS-Seite habe ich hier mal reingepackt in aws.tf. Das sieht man eben, hier wird die Virtual Private Cloud initialisiert mit dem CIDR-Block. Ich packe hier gleich mal Internet Gateway mit dazu in dieses Subnet. Schauen wir mal genau. Und hier haben wir eben schon drin die entsprechende Route. Hier sage ich eben, okay, aller Traffic, der nicht näher definiert ist, bitte schick es über das Internet Gateway, aber der Traffic, der eben dann intern ins Azure AM Subnet gehen soll, schick bitte über das VPN Gateway. Das sehen wir nachher noch, wo das definiert ist. Ich weise die entsprechende Route-Table eben dem Subnet zu. Definiere mir hier noch Security Groups, also nochmals quasi diese Kapsel um meine VM in AWS. Und da sage ich einfach, okay, lass mir ICMP und SSH eben zu, rein und raus, sowieso alles. Dann lade ich noch die Keys hoch, die ich deployen will, die SSH-Keys in AWS, die muss ich einmal hochladen. Habe hier noch meine Elastic-IP und jetzt, nachdem ich noch die Elastic-IP habe, kann ich endlich meine VM deployen mit all den Informationen von vorhin. Das ist eben AWS-Instance this. Nehme eine T2-Micro-Instance, also das Kleinste, was so rumläuft. Sag, welches Image ich dafür haben will. Dann nehme ich einfach Amazon Linux, pack die Keys rein, sag, in welches Subnet soll, in welche Security Group zugewiesen werden soll. Ich werde hier gleich noch einen zusätzlichen User anlegen, dass ich nicht nur diesen EC2-User habe, sondern auch meinen Attix-User vorher. Pack eben noch ein paar Infos dazu, wie zum Beispiel noch ein Name-Tag, damit ich die Maschine auch über die GUI zum Beispiel schnell finde. Und das war's. Das reicht, um meine AWS-VM zu deployen. Dann kommen wir jetzt zum Eingemachten. Das ist nämlich die VPN-Verbindung. Fangen wir mal auf AWS-Seite an. Da werde ich jetzt zunächst mal das Customer Gateway einrichten. Da kommen im Endeffekt nur die Verbindungsinformationen nach Azure rüber rein, dass das halt AWS bekannt ist. Und dann deploy ich das AWS VPN Gateway. Und das ist alles, was ich dazu brauche. Das ist dieser Block hier. Dann werde ich noch die Verbindungen definieren. Das ist eben VPN Connection, AWS VPN Connection Route. Mit den zwei werden quasi die Verbindungen dann definiert und geschlossen von AWS nach Azure rüber. Das heißt, im Endeffekt reichen mir hier auf AWS-Seite für die VPN-Connection diese vier Blöcke aus. Auf Azure-Seite braucht man ein bisschen mehr. Genau, da brauchen wir eben wieder auch eine Public IP, um dieses Gateway von außen zu erreichen. Das Subnet, wo es rein soll, das hier ist Azure-typisch. Das muss so heißen, dieses Subnet in der empfohlenen Größe. Und dann kommt hier eben mein Virtual Network Gateway, also die andere Seite der Verbindung. Und hier definiere ich eben die Details zu meiner Verbindung rein. Was soll es denn für ein Typ sein? Es soll VPN-Verbindung sein, ne? Ganz route-based, was für eine Generation, was für ein Typ und eben welche Public IP soll es haben und in welchem Subnet soll es sein. Hier mache ich noch einen kleinen Trick, hier wiederhole ich quasi diese Public IP, die ich vorher hatte. Warum muss ich das tun mit einem Data Group? Naja, diese Azure AM Public IP, die ist jetzt dynamisch angelegt. Das bedeutet, die wird erst definiert seit in dem Moment, wo sie angelegt wird, wo sie also diesem Gateway zugewiesen wird oben. Das heißt, möchte ich die irgendwo anders da verwenden, muss ich sicher gehen, dass die schon angelegt ist. Da das Ganze aber dynamisch passiert, weiß das an der Stelle Terraform noch nicht, ob die eben angelegt ist oder nicht. Das heißt, da muss ich mich jetzt mit dem Trick selber drum kümmern. Wie funktioniert das? Naja, ich definiere nochmal einfach eine Data Resource. Name ist Azure AM Public IP Gateway und sage eben, okay, referenziere mir das bitte auf mein Virtual Network Gateway. Also hole mir diese Information im Endeffekt raus, sobald mein Virtual Network Gateway angelegt ist. Und so kann ich eben sicher sein, dass diese IP existiert und mir Terraform dann nicht irgendwie Fehler wirft. Das ist immer, das muss man immer dann machen, wenn irgendwas an der Stelle eben dynamisch auf diese Art und Weise angelegt wird, um eben dafür zu sorgen, dass das dann auch da ist, wenn Terraform darauf zugreifen möchte. Und hier unten wird dann die Verbindung geschlossen. Sprich, hier haben wir einmal das Local Network Gateway, da kommen eben die AWS-Verbindungsdaten rein. Das sind insgesamt zwei Tunnel, die hier aufgemacht werden von AWS-Seite, einfach aus Redundanzgründen, Ausfallsicherheit. Das heißt, ich mache auch zwei Verbindungen rüber. Einmal für Tunnel 1, einmal im Local Network Gateway eingetragen und die Verbindung geschlossen dafür über Azure M Virtual Network Gateway Connection. Und einmal für Tunnel 2 hier unten. Das Ganze wird funktionieren über Pre-Shared Keys. Und das ist eben das Schöne hier an Terraform an der Stelle. Das funktioniert eben so, dass man sagt, okay, ich baue diese Verbindung. Diese Keys werden intern an Terraform zurückgegeben. Das heißt, ich kann die mir hier gleich als Ressource weiterverwenden und eben dann sagen, die kompletten Verbindungsdaten, die ich brauche von AWS und von Azure, kann ich eben beiden Seiten zur Verfügung stellen, einfach damit, dass ich Terraform benutze. Ich werde hier jetzt auch einmal noch einen Plan ausführen, um zu zeigen, dass das Ganze eben funktioniert. Da braucht er jetzt natürlich einen Moment länger, um das alles auszulesen. Also auch hier ist das Ganze schon quasi deployed. Das heißt, ich brauche gar keinen Terraform Apply mehr. Ich kann jetzt mal in den Folder schauen, wo mir meine Keys angelegt werden. Und hier habe ich eben vier Einträge drin. Einmal, um quasi von extern auf die Maschinen draufzukommen. AWS, vor allem Azure VM, über die Public IPs, die sie bekommen haben. Und dann habe ich hier noch eingetragenen Proxy-Jump. Das heißt, ich kann im Endeffekt gleich sagen, okay, spring mir von außen auf die Azure VM und von da lokal auf die AWS VM mit der internen IP 10.1.220. Das heißt, da bitte lokal drüber gehen. Und das werde ich jetzt auch einmal testen. Loggen wir uns mal erstmal auf der von AWS. Ah ja, schön. Ich muss natürlich auch das Config-File angeben, sonst geht da natürlich gar nichts. Also von außen komme ich an die Maschine dran. Jetzt ist die Frage, kann ich denn von da aus auch meine Azure-Maschine pingen, wenn ich jetzt auf meiner AWS-Maschine bin? Ups, da habe ich wohl die falsche IP eingetragen. Entschuldigung. Schauen wir mal kurz nach. Ah, Entschuldigung, das sieht man ja, es hat tatsächlich funktioniert. Man sieht, ich kann eben diese Maschine hier pingen. Sorry. Und komme eben auch lokal über die 10.0.1.4 auf die Azure-Seite über meine VPN-Connection hin. Jetzt kann man noch das Spiel machen und einmal sagen, okay, wie ist denn das, wenn ich mich zuerst auf meinem Azure-Host einlogge und dann einen Proxy-Jump, also eine SSH-Verbindung, lokal rüber mache auf die AWS-Seite. Und das sieht man, ich komme wieder auf der Maschine raus. Bin jetzt aber lokal über mein Netzwerk da gegangen und über die VPN-Connection und nicht online. Genau. Und so kann ich eben mit Hilfe von Terraform so eine VPN Side-to-Side-Connection aufbauen zwischen verschiedenen Anbietern und eben auch diese Informationen lokal sammeln, beiden Seiten zur Verfügung stellen und einen Durchgang eben aufsetzen. So, da bin ich auch am Ende von meinem Vortrag angelangt. Fast pünktlich. Kurze Zusammenfassung, also nochmal Multicloud mit Terraform geht. Der Einstieg ist eben auch sehr gut möglich mit Terraform. Jeder, der das gerne mal selber ausprobieren möchte, würde ich einfach raten, einfach mal eine Chance zu geben, mal auf die Seite zu gucken, mal in die Doku reinzugucken und es runterzuladen und mal auszuprobieren. Das Ressourcen-Deployment ist halt sehr einfach möglich mit dieser Syntax. Für Leute, die es gerne noch ein bisschen kryptischer mögen, die können auch gerne JSON verwenden und nicht diese Terraform-Language, würde ich aber keinem empfehlen. Workflow ist eben immer Code schreiben, dann einen Terraform-Plan, gucken, was er macht, wenn man zufrieden ist, Terraform-Apply ausrollen oder eben nochmal zurück zur Codebasis. Soweit zum grundsätzlichen Arbeiten. Und das noch als kleiner Ausblick, wenn man das Ganze dann natürlich produktiv einsetzen möchte, bitte für alle immer aufpassen für das State-File, das immer sicher aufbewahren, idealerweise gleich ein Backend aufsetzen und das Ganze kann man dann natürlich dann auch, wenn man eben Code hat, eben mit entsprechenden Verwaltungstools, ich sag mal, traktieren. Beispiel von, bei mir eben ist, man rollt das Ganze in, packt das Ganze in Git, macht es mit den Git-Pipelines, eben diese Infrastruktur aufzusetzen und benutzt eben gleich das Backend davon. Das ist zum Beispiel. Genau, dann bin ich jetzt auch am Ende vom Vortrag angelangt. Und hier unten werden auch nochmal die Links, wer sich eben für die ganze Dokumentation für Terraform interessiert, kann da einfach gerne mal nachgucken. Genau, dann gibt es Fragen dazu?
Oh ja. Was ich mich jetzt so ein bisschen frage, wo ist die Grenze zum Thema auf der Maschine selber quasi konfigurieren und Infrastruktur machen? Also hast ja, wenn man benutzt, da streitet sich sowas wie Ansible oder ähnliches Zeug, um auf einer Maschine was zu einzurichten und so. Jetzt hast du hier aber bei Terraform schon gezeigt, okay, du legst da ein paar SSH-Keys an, legst die auch mit Terraform auf deiner Entwicklermaschine ab als Dateien und gibst die dann zumindest bei den Clouds nur in die Cloud-Config mit, dass die Clouds automatisch das, die SSH-Keys bei sich auf den Maschinen hinterlegen. Aber wo zieht man da so wirklich so die Grenze zum Thema maschinenlokale Konfiguration und Infrastrukturkonfiguration? Weil das verstehe ich gerade nicht, noch nicht so ganz, wo da quasi Terraform die Grenze sieht.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage da an der Stelle richtig verstehe. Also quasi,
wie weit geht Terraform in die lokale Konfiguration rein? Also wo ist so für Terraform Schluss? Kann ich theoretisch Ansible komplett mit Terraform ersetzen? Oder?
Es kommt darauf an, welche Philosophie man da bewegt. Also es ist tatsächlich so, dass ich auch unter anderem das schon gesehen habe, beziehungsweise wir so eine Firma, das wir im Einsatz haben, dass man eben auch Terraform mit Ansible kombiniert, dass man eben dann auch Hosts eben aufsetzt und dann noch ein Ansible-Playbook drauf laufen lässt. Kommt so auch ein bisschen darauf an, wie man mit den Images rangeht, würde ich sagen. Dieser Image-Philosophie in der Cloud, Image und Co. Und dann noch nachvollziehen mit Cloud-Init. Oder ich würde sagen, das würde ich dann je nachdem auf das jeweilige Szenario gucken, wie man da am besten rangeht. Es ist aber durchaus möglich, eben Terraform an der Stelle auch mit Ansible zu kombinieren. Dass man sagt, man rollt die VM aus, macht die ganze Infrastruktur mit Terraform und dann die letzte Konfiguration auf seinen Hosts eben mit Ansible.
Okay, danke.
Wie sieht das denn jetzt aus, wenn man in Anführungszeichen gewachsene Infrastruktur hat, möchte die jetzt an der Stelle in so ein System übernehmen?
Muss man natürlich immer gucken. Tatsächlich hatte ich jetzt einen Fall selber nicht, dass ich eben gewachsene Infrastruktur komplett durch Terraform ersetzen wollte, muss ich jetzt hier auch so zugeben. Es ist natürlich immer möglich, bestehende Infrastruktur auszulesen mit Terraform und eben anhand dieser Informationen weiterzumachen. Das heißt, man kann da durchaus auch die Informationen jetzt von bestehenden, keine Ahnung, Datenbankserver in der Cloud und so weiter nehmen und dann da die Anbindung mit Terraform weiterstricken. Ich würde aber empfehlen, das dann nochmal komplett mit ja, da vorsichtig zu sein, sage ich mal. Dass man nicht so eine Mischung drin hat, weil dann findet natürlich dieses Infrastructure as Code Prinzip wird dann so ein bisschen aufgeweicht an der Stelle. Würde ich mir im Detail aber auch immer für das Szenario ansehen, kann ich jetzt quasi kein Patentrezept an der Stelle liefern.
Du hattest gesagt, dass du auch Erfahrung mit der Hetzner Cloud auch hast. Wie gibt es denn Sachen, die bei der Hetzner Cloud mit Terraform nicht funktionieren, die bei der AWS gehen, oder wie sind da so deine Erfahrungen?
Also ich muss dazu sagen, bei Hetzner habe ich mir es angesehen für das Deployment von eben entsprechenden Maschinen. Ich würde generell kann ich sagen, zu den Providern, die da benutzt werden, das ist nämlich ein ziemlich guter Punkt an der Stelle, muss man immer aufpassen, wenn man so ein Tool benutzt, muss man immer gucken, wie diese Provider natürlich dahinter sind, ob die aktuell sind, weil wenn die veralten für so ein Ding, dann nutzt einem natürlich auch das Tool nichts. Da kann ich aber erstmal dazu sagen, dass eben die Provider, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, aktuell gehalten werden und dass man eigentlich mit den Sachen, die über die API geregelt werden können, mit den meisten Providern gut zurechtkommt. Bei den Hetzner kann ich es jetzt gerade nicht sagen, wie das quasi, welche Funktionalitäten da im Detail jetzt noch nicht gehen oder doch gehen. Da müsste ich echt noch in die Doku schauen, wie wird das da unterstützt wird. Ich kann es auch nicht für alle Features bei AWS und Azure sagen tatsächlich. Da müsste ich dann auch nochmal gucken, ob es da noch irgendwo Probleme gibt. Für die ganzen Standardsachen bin ich jetzt da gerade für AWS und Azure, kannst du mir sagen, jetzt sind keine Probleme reingerannt. Wie weit das dann im Detail vielleicht noch für die 50. Konfigurationsmöglichkeit für die Datenbank ist, kann ich es jetzt leider in der Tiefe nicht sagen, weil es auch so ein großes Feld ist.
Könnte sowas für Erfahrung mit dem Provider Multi sagen?
Multi?
Ja, genau. Multi-Cloud. So ein relativ neues Projekt, das versucht die Einzelprovider zu vereinheitlichen.
Kann ich leider an der Stelle jetzt nicht.
Ja, das geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Wenn ich jetzt, die Provider sind ja spezifisch für einen entsprechenden Service. Wenn ich jetzt meine gesamte Infrastruktur quasi von heute auf morgen umziehen müsste, wollte, wie aufwendig wird das?
Dann muss ich natürlich dazu sagen, dass Terraform jetzt kein Migration-Tool ist in irgendeiner Form, wie es halt auch von Cloud-Providern oder dergleichen dann durchaus mal angeboten wird. Das heißt, da muss man schon Zeit und Arbeit reinstecken und das Ganze auch dementsprechend gut planen. Es gibt quasi jetzt keinen, ich sag mal, Terraform-Migrate-Button zwischen verschiedenen Dingen.
Tatsächlich auch weniger auf die Migration bezogen, sondern wie sehr unterscheidet sich der Code für verschiedene Provider, wenn ich jetzt quasi sage, ich möchte jetzt nicht mehr auf AWS deployen, ich möchte jetzt auf Azure deployen. Wie hoch ist der Aufwand, die Scriptings anzupassen?
Ah, okay. Vielleicht schauen wir da also einfach jetzt nochmal die Beispiele an für Azure und AWS, inwieweit sie sich unterscheiden. Um da so ein bisschen ein Gefühl drin zu haben. Ich denke, was da ganz gut gehen würde, ist vielleicht hier der große Block für die VM, was ein bisschen eingängig ist. Na, bist du wohl? So. Man ist da tatsächlich halt auf die Syntax des jeweiligen Providers natürlich gebunden. Ganz klar. Inwieweit für einen jetzt das ein Problem ist, kann man vielleicht sich hier mal anschauen. Also das sind jetzt im Endeffekt ja hier einmal links und einmal rechts für die Maschinen im Endeffekt identisch oder nahezu identische Informationen. Das heißt, man hat hier durchaus einen Unterschied, wie man das Ganze angeben muss. Also man hat einen Syntaxunterschied und wenn man quasi jetzt sagt, das eine soll ein Pendant vom anderen sein, hier von der VM, muss man schon eine Zeit quasi aufwenden, um das Ganze umzuschreiben. Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass natürlich jeder Cloud-Anbieter da so auch die Grundform zwar normalerweise identisch sind, aber da auch so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht in Benennung, in Form, wie er es dann gerne haben möchte. Und das sich natürlich auch so in den Providern widerspiegelt. Also man hat schon diesen Unterschied. Man sieht es hier zum Beispiel, dass ich hier einmal zum Beispiel Cloud Init benutzt habe, um diesen User mit diesen Keys anzulegen. Und auf der anderen Seite gebe ich zum Beispiel, haben wir es denn hier, zum Beispiel die SSH-Keys selber nochmal in der Form mit. Das wäre jetzt so ein Unterschied, auf den man wirklich achten sollte und auch muss, damit es funktioniert. Also man hat da schon einen Aufwand, das umzuschreiben. So ist es nicht.
Ja. Hi, vielen Dank für den Vortrag. Du hattest ja empfohlen, die State-Files zum Beispiel in einem Git-Repository zu speichern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Aber davor hattest du auch gesagt, dass in den State-Dateien so Credentials drin sind.
Genau. Da würde ich dann tatsächlich aufpassen. Also ein Terraform-State-File sollte niemals in irgendeinem Repository landen. Auf keinen Fall. Wenn ich das gesagt habe, war das unsauber formuliert. Es geht eben um diese TF-Files, also da, wo die Ressourcen definiert werden, die Provider etc. Das würde ich mit der Versionsverwaltung stellen, zum Beispiel in dem Git. Dann gerne auch mit Branches, wenn Leute da mehrere zusammenarbeiten, dass man das auch nochmal reviewt etc. Und diese State-Files selber würde ich dann in den Packet packen. Und das erfordert natürlich nochmal bei so größeren Projekten dann auch nochmal einen Schritt Automatisierung, dass man dann zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, man möchte das Ganze in Git haben oder GitLab, dass man dann eben vielleicht auch nochmal seine Pipelines definiert, wie man das ausrollt und eben da auch nochmal die Anbindung definiert für sein State-File. Das heißt, wenn es durch seine Pipeline, kann ja auch Jenkins oder was man gern benutzt sein, dass da automatisch eben dafür gesorgt wird, dass dieses State-File A abgelegt wird in den Backend. Im GitLab ist das ganz, ist das eigentlich einigermaßen benutzerfreundlich geregelt. Da kann man sich dann so Tokens erzeugen lassen, wenn man die Permissions setzt, dass es sich das holt, dass es eben darüber geregelt wird. Also quasi im Git nur die TF-Files und das State-File automatisiert irgendwie im Backend ablegen und holen für seine Sachen. So, gibt es noch Fragen? Keine Fragen mehr?
Vielen Dank.
Da sage ich auch vielen Dank.